Wie angekündigt, predige ich über Psalm 40, Vers 9. Ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott, und dein Gesetz trage ich im Herzen. Interessante Frage, worauf die Einzelnen Lust haben heute Morgen. Manche hätte vielleicht Lust gehabt, im Bett liegen zu bleiben, aber sagte, eigentlich will ich zum Gottesdienst gehen. Manche Konfirmand hätte vielleicht Lust, schnell rauszugehen, aber weiß, ich muss noch ein paar Minuten hierbleiben. Ich weiß nicht, worauf sie Lust haben. Interessant ist, wenn ich Lust habe und dann noch eine zweite Möglichkeit, muss ich abwägen, was ich tue, sozusagen Prioritäten setzen. Und das ist dann ganz interessant im Leben, worauf der Einzelne Lust hat. Es gibt jetzt eine Reihe schöner Fremdwörter, manche kennen die schon. Jemand behauptet, wir leben in einer hedonistischen Gesellschaft. Hedone auf Griechisch heißt Freude oder Lust, also in einer lustbetonten Gesellschaft. Die Hauptsache, man muss eine Spaßkultur entwickeln. Junge Leute springen an einem langen Gummiseil mit Bungee-Jumping in die Tiefe und freuen sich, wenn sie noch ein paar Mal nachfedern. Andere gehen in Vergnügungsparks und da ist eine Achterbahn natürlich nur dann toll, wenn da auch ein Looping mit drin ist, sonst ist das Ganze langweilig. Irgendwie muss der Kick dabei sein. Früher nannte man das etwas anders. Da sagte man, jeder ist seines Glückes Schmied. Oder des Menschen Wille ist sein Himmelreich, der wird schon rauskriegen, was ihm Spaß macht. Ein zweites Fremdwort. Unsere Gesellschaft ist nicht nur eine hedonistische Gesellschaft, sondern eine Instant-Gesellschaft. Sie kennen Instant-Kaffee, diesen Kaffee, der löslich ist, man rührt und kann ihn sofort trinken. Das heißt, wenn schon, muss alles sofort verfügbar sein. Möglichst keine langen Wartezeiten. Ein Beispiel, warum bis zur Ehe warten, wenn ich alles, was die Ehe bietet, ja auch heute schon kriegen kann. Warum warten, bis mein Gehalt erhöht wird, wenn ich auch heute schon geschmiert werden kann in meinem Beruf, siehe Messegesellschaft und Ähnliches. Alles sofort, die Lust regiert, natürlich auch Unlust. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel keine Lust zu arbeiten. Ich möchte jetzt niemand hier auf den Fuß treten, der vielleicht arbeitslos ist. Es gibt ja Leute, die sind arbeitslos bei diesen 3,7 Millionen, die gehen nur mit ihrem verknitterten Zettel da zur nächsten Arbeitsstelle, um sich abhaken zu lassen, dass sie da waren, in der Hoffnung, dass sie sowieso nicht eingestellt werden, weil das ja ihren Plan durchkreuzen würde, sondern sie weiter zu Hause sein können. Unlust zu arbeiten gibt es auch. Ja, und dann natürlich kein Interesse an göttlichen Dingen. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, dass in unseren öffentlichen Medien fast so was wie eine Art Gottes-Tabu da ist. Es wird über alles geredet und gequatscht und Gott wird ausgeklammert. Oder wenn er vorkommt, dann meistens in einer etwas karikierten, häufig auch miesen Form. Für Leute, die schon etwas älter sind unter uns, so wie ich auch, die können sich noch erinnern, wie der erste Mensch auf dem Mond landete, ein Amerikaner. Und dort oben kam der doch aus seiner Kapsel nicht raus. Die ganze Welt musste warten, der Kerl erschien nicht. Und irgendwann kam er dann doch raus. Die Amerikaner wussten auch, warum er nicht erschien, die Deutschen nicht. Der las nämlich dort oben den Schöpfungsbericht aus der Bibel, 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Um Gott die Ehre zu geben, auch wenn ich hier auf einem Himmelskörper bin, weiß ich trotzdem, dass Gott ihn geschaffen hat. In Deutschland wurde natürlich der Ton ausgeblendet. Das passt irgendwie nicht ganz ins Programm, wenn ein Mensch auf dem Mond landet und jetzt auch noch Gott die Ehre gibt, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Gottes Dinge werden ausgeblendet. Die Frage ist, wie kommt es trotzdem dazu, dass jemand sagt, ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott? Ich denke, das Geheimnis liegt in dem Wort mein Gott. Dass jemand entdeckt, es wird mein Gott, nicht ein Gott, sondern mein persönlicher Gott, dadurch, dass ich erfahre, dass Jesus mich liebt und mich auf irgendeine Weise erreicht, ob das jetzt so eine Hotelbibel ist oder irgendein Klassenkamerad oder was auch immer, oder auch eine Panne im Leben, wo man feststellt, ich habe das Leben nicht mehr im Griff, es entgleitet mir. Gibt es jemanden, der mich festhalten kann in meiner Lage und der dabei dann Jesus kennenlernt? Wenn jemand meinen Gott entdeckt, dann kann es sein, dass er Lust bekommt, seinen Willen zu tun. So wie Zinzendorf das mal las, ein bekannter Mann vor etwas über 200 Jahren, in einer Ausstellung, ich meine es war Düsseldorf oder Dortmund, irgendwo dort, wo ein Bild hing von einem Christuskopf und drunter stand, das tat ich für dich, nämlich für dich gestorben, was tust du für mich? Und es hat ihn getroffen wie ein Blitz, sodass er dann überlegte, ja, was tue ich eigentlich für Jesus? Und er hat dann sein Leben vermehrt ihm zur Verfügung gestellt und das hat Auswirkungen bis heute über 200 Jahre hinweg. das tue ich für dich jetzt. Ja, neue Motivation, neue Hingabe hängt damit zusammen, Gottes Wort zu verinnerlichen. Und das steht ja hier, ich trage dein Gesetz, dein Wort im Herzen. To learn by heart ist ja ein englischer Ausdruck für auswendig lernen, also mit dem Herzen lernen, nicht nur mit dem Verstand. Sie kennen meistens Johannes Schürer, den Missionar in Haiti, als der hier vor vielen Jahren, vor 25 Jahren oder 26, seine Abschiedspredigt hielt, um nach Haiti zu fahren mit dem Schiff. Da stand er da so ein bisschen schräg und predigte da so. Und hinterher ist er gar nicht erst weggefahren, weil er nämlich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ein Freund, der Arzt war, sagte, du hast zwei Möglichkeiten, entweder Operation oder eine Liegekur. Liegekur heißt ein Vierteljahr lang auf dem Rücken liegen, ohne sich rumzudrehen, ohne sich aufzurichten, ohne auf die Toilette zu gehen und all diese Dinge. Und er hat sich an den Rat des Freundes gehalten, ein Vierteljahr lang eine Liegekur zu machen, in Büdingen, da in dem Bauernhof seiner Schwiegermutter. Lag er also ein Vierteljahr lang auf dem Kreuz. Und das war eine Zeit, wo man ihn gut besuchen konnte, er hatte sowieso nichts zu tun. Und dadurch ist es sicher auch der Missionar, mit dem wir am meisten Kontakte haben, weil wir am meisten Zeit hatten, miteinander zu reden und auch zu beten. Und ich fragte ihn dann mal, was machst du denn in der Zeit? Sagte er, ich lese und lerne. Fragte ich, und was liest und was lernst du? Sagte er, ja, ich lerne gerade den 1. und 2. Korintherbrief auswendig. Könnt ihr mal zu Hause lesen, wie lang der ist? Und den konnte er dann ganz auswendig und das hat ihm Freude gemacht. Gottes Wort einprägen. Ich denke an zwei junge Leute hier in der Gemeinde, die vor Jahren mal so einen kleinen Wettbewerb machten, intern, und sagten, wir lernen den Philipperbrief auswendig, beide. Und dann fragten sie immer, wie weit bist du jetzt? Und du, schon erstes Kapitel, zweites Kapitel. Ja, nicht schlecht, Gottes Wort sich einprägen. Da war mal ein junger Mann in der Sonntagsschule in Amerika, da gab es einen Wettbewerb in der Sonntagsschule, also sowas wie Kindergottesdienst für Teenager und Erwachsene. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr dann draußen euch weiter unterhaltet, hier stört es. Gut, wenn Sie diesen Wettbewerb machten, Bibelverse einprägen, dann wollte er seiner Gruppe zum Sieg verhelfen. Er selber war gar nicht gläubig, einfach aus sportlichem Ehrgeiz, wir gewinnen das, und seine Gruppe hat diesen Wettbewerb gewonnen, durch seine aktive Motivation, Bibelverse zu lernen. Aber er hat dabei diese Verse auch verstanden und ist durch die gelernten Verse zum Glauben gekommen an Jesus. Hat später dann eine Organisation gegründet, in der man bis heute noch Bibelverse lernt, das sind die Navigatoren, einige kennen die, die arbeiten in erster Linie unter Studenten weltweit. Eingeprägtes Wort prägt sich aus. Man bekommt geübte Sinne, hat eher eine Ahnung, was Gott möchte. Wenn ich Gottes Wort lese, dann verstehe ich das oft recht gut. Manchmal denke ich, oh, da habe ich meine Fragen. Wichtig ist, dass ich verstehen lerne, was Gott möchte. Und dadurch, ja, die Bibel sagt im Hebräerbrief, geübte Sinne bekomme zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ich nehme an, viele von Ihnen haben geübte Sinne in Ihrem Beruf. Die können die Dinge blitzschnell erfassen, die da laufen. An ihrem Computer und Schreibtisch und was weiß ich nicht alles. Die meisten unter uns, die Autofahrer sind, haben geübte Sinne, Auto zu fahren. Wenn ich Auto fahre, kann ich 6 Dinge gleichzeitig tun, ohne jeden Stress. Mit dem einen Fuß kuppeln, mit dem anderen dann Gas geben, mit der einen Hand das Steuer halten, mit der anderen schalten. Ich kann dabei Radio hören, kann mich mit meinen Nachbarn unterhalten und mit den Augen nach die Straße beobachten. Waren sogar 7 Dinge. Alles völlig ohne Stress und Anstrengung. Nur durch Übung. Wenn ich in der Fahrschule das hätte machen sollen, da wäre mir der Schweiß geflossen und ich hätte versucht, irgendwas da auszublenden. Geübte Sinne in der Bibel durch Gottes Wort, biblische Leitverse einprägen. Eingeprägtes Wort prägt sich aus. Wenn Sie mich fragen würden nach irgendeiner speziellen Frau, die, was weiß ich, hier wohnt, und ich würde sagen, oh, die wohnt in der Biberer Straße, und da würden Sie sagen, ja, das ist ja schön, und wo? Ja, gucken Sie doch mal in der Biberer Straße. Ich weiß nicht, wie viele Hausnummern die hat, so 140, 150, so darum. Wahrscheinlich würde die Frau sich gar nicht aufmachen, die andere zu suchen, weil sie sagt, es ist ja zwecklos, all die Klingelschilder da abzugrasen. Und vielleicht ist der Name noch undeutlich geschrieben, dann findet man sie gar nicht. Wenn ich aber sagen würde, Biberstraße 125, das wäre zwar immer noch ein sehr großes Haus, aber da brauchte sie nur an einer Stelle die Schilder zu lesen. Wenn Sie Bibelverse lernen, lernen Sie die doch mit Bibelstelle. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist ein schöner Vers, wenn Sie auch noch wissen, dass der Psalm 37, Vers 5 steht. ist es leichter, auch die Umgebung noch aufzugreifen. Und vor allen Dingen, wenn Sie ihn wissen, dann kann er Ihnen wieder einfallen. Gerade heute Morgen sind mir zwei Bibelstellen eingefallen in eine sehr wichtige Situation hinein und haben mir die Richtung gezeigt. Darüber bin ich sehr froh. Der David wusste, was es bedeutet, Gottes Wort zu tun, ein erfülltes Leben. Er wusste auch, was es bedeutet, Gottes Wort nicht zu tun, sondern nur nach der eigenen Lust zu leben, und wusste, wie man dann versandet dabei. Ja, hier dieser Psalm, wenn Sie den anfangen zu lesen, am Anfang sitzt er in einer Grube und schreit. In tiefem Schlamm, das heißt so eine Zisterne, können Sie sich vorstellen, da läuft so Wasser rein in der Regenzeit und es wird unten gesammelt, dann wird das Wasser verbraucht, bleibt nur noch Schlamm übrig. Und die Einstiegsluke ist oben in der Mitte. Wenn da also einer unten im Schlamm sitzt, der kommt da alleine nicht mehr raus. Denn gehen Sie doch mal eine Einstiegsluke oben in der Mitte, wenn einer reingefallen ist, da kommt er nicht mehr hin. Er musste also schreien und warten. Und hat festgestellt, dass Gott ihn sozusagen aus dem Schlamm seines Lebens herausgezogen hat und die Füße auf den Felsen gestellt hat, der Fels ein Bild für Jesus, ihm eine gute Grundlage gegeben hat. Er wusste, was es bedeutet, im Elend zu sitzen und dann wieder Gottes Willen zu tun. Und am Ende von diesem Psalm hier sagt er, dass Sünden in seinem Leben sind und Leiden mehr als die Haare seines Hauptes. Ich habe mal irgendwo einen Mensch gefragt, wie viele Haare wir haben, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo, keine Ahnung, 40.000, 50.000, vielleicht sind es noch ein paar mehr, je nach Haarfarbe, mehr oder weniger. Er wusste also, was es bedeutet, wenn die Sünden einem erreichen und das Leben zerstören, weil das Leben nach der eigenen Lust gelebt wurde. Und jetzt war er bereit und sagte, nein, ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott. Um Gottes Willen zu tun, kann es sein, dass Gott manchmal jemand demütigt. Das hat keiner gern von uns, einfach um ihm zu helfen, irgendwo von einer falschen Einstellung loszukommen und den richtigen Weg zu wählen. In der Bibel wurde ein Prophet Jona gedemütigt, er wollte eine Mittelmeerkreuzfahrt machen, während Gott ihn im Osten in Ninive, der Hauptstadt von Assyrien, haben wollte. Und er dachte dann schon, sein Leben sei zu Ende, aber er war dann bereit, Gottes Willen zu tun. Ich vermute, dass manche von Ihnen, ich auch, schon von Gott gedemütigt wurde. Das heißt, Gott ließ ihn irgendwo vor die Wand laufen und er spürte, es funktioniert nicht, was du machen möchtest. Und es war gut, daraus zu lernen, um dann die Einstellung zu verändern und Gottes Willen zu tun. Ja, was motiviert Sie, Gottes Willen zu tun? Ich denke, die Erfahrung seiner Liebe und dass es das Beste ist für Sie, wenn Sie den Willen tun, weil dann das Leben auch funktioniert und Gott für die Kosten aufkommt. Wenn ich meinen Weg gehe, muss ich die Rechnung meistens selber bezahlen, mit meinen Nerven, mit meiner Zeit, mit was auch immer da noch alles dranhängt. Sie wissen, was Lust- und Unlustgefühle sind. Interessant ist, dass im Blick auf Gott durchaus auch bei Gläubigen manchmal Unlustgefühle auftauchen. Ich nehme an, viele von Ihnen lesen in der Bibel, manche nur dann, wenn sie Lust haben. Und das bedeutet, dass Sie einmal in der Woche die Bibel lesen, manchmal wird es vielleicht auch zwei- oder dreimal. Und dann sagen sie, es wäre unredlich, sich zu zwingen, Gottes Wort zu lesen. Er will doch keine gezwungenen Christen, freiwillige Christen, will er. Und dann wird es eben nur ab und zu gelesen. Als Jesus im Garten Gethsemane war, ein Tag vor seinem Tod, und dort zu Gott betete, nimm doch bitte dieses Elend von mir, was da auf mich zukommt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Glauben Sie, dass er da vor Lust gelacht hat? Und sagte, es ist großartig, Gottes Willen zu tun, ich spaziere da jetzt hin und erreiche den Sieg, den Höhepunkt meines Lebens, was es zweifellos war. Er hat gelitten und gekämpft und nur weil er Gottes Priorität in seinem Leben akzeptierte, gesagt, ich bin bereit, gehorsam zu sein und diesen Weg weiterzugehen. Das heißt, Lust entscheidet sich nicht nur an Gefühlen, sondern auch an Prioritäten. Ich nehme an, manche von Ihnen wird depressiv sein. Mancher kennt solche Phasen zumindest in seinem Leben. Das heißt, er weiß, wie schwierig das ist, wenn das Gefühl das Leben bestimmt und immer so ein dunkler Schatten da irgendwo drüber liegt. Wenn wir dem jetzt noch sagen würde, handle entsprechend deiner Lust oder Unlust, wäre das die letzte Katastrophe für ihn. Der muss nach seinem Willen handeln, nicht nach seinen Gefühlen, um auf dieser Schiene versuchen, Heilung oder zumindest Hilfe zu erfahren. Ich habe vor vielen Jahrzehnten mal einen jungen Mann eine Andacht halten gehört, der sagte, ich lese jeden Tag die Bibel, egal ob ich Lust oder Unlust habe. Ich weiß, das ist gut für mich und das tue ich. Ich habe das damals von ihm übernommen und freue mich darüber. Das ist eine gute Lösung. Und durch Gewohnheit entsteht auch Lust, nicht nur durch Gefühle. Ja, Gottes Weg ist gut und manchmal überträgt er Verantwortung, wo jemand dann keine Lust mehr hat und sagt, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Aber wenn es Gottes Wille ist, dann war es sein Wille. Und in Prediger 9, Vers 10 heißt es, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Das heißt nicht so, wie der andere das tun würde, der das vielleicht viel besser könnte in deinen Augen, sondern wie du es tun kannst, fang es bitte an und tu es. Gottes Willen tun bedeutet oft einen Kampf um die Befreiung des eigenen Willens. Es war sehr nett, als junger Mann bin ich zum Glauben gekommen, aber es ist ja auch interessant, als junger Erwachsener hat man ja gegenüber Eltern immer noch eingefahrene Beziehungen, so Ping-Pong-Spiel, man weiß genau, wenn der was sagt, was dann die Antwort ist. Und ich hatte zum Beispiel, wenn meine Mutter irgendetwas sagte, war meine erste Reaktion immer, Nein zu sagen. Sehr verständlich manchmal. Als ich dann Jesus kannte, sagte ich, die Reaktion ist falsch. Du kannst nicht einfach nur Nein sagen, das geht nicht. Aber Ja sagen konnte ich auch nicht. Gut, dann habe ich erstmal geschwiegen. Das war eine Zwischenreaktion. Und dann hat sich das langsam weiterentwickelt, dann auch zu einem Ja oder zu einem Gespräch über das, worum es ging. Verhaltensweisen zu verändern durch Gottes Willen. Oder mancher ist an irgendeine schlechte Gewohnheit gebunden und würde gerne frei sein. Es ist gut für Gott, den Willen zu stärken, zu ihm zu beten, dass er den Willen doch zunehmend stärker macht, bis diese Bindung an irgendwas, an Personen oder Sachen oder Medikamente oder was immer das ist, irgendwann überwunden wird. Nach Gottes Willen fragen ist gut, aber es gelingt nur, wenn die Leute nicht theoretisch fragen. Ja, wir haben Kinder, vorhin stand ja hier vorne eines und unser Sohnemann war mal im Auto und die fuhren ja immer sehr gerne Auto, so kleine Kinder. Die durften dann am Steuer drehen, aber natürlich war kein Zündschlüssel drin. Und so gibt es Leute, die die Frage nach Gott mal so ein bisschen nach links drehen und rechts drehen und sagen, ist großartig, ich bin unterwegs in dieser Frage, aber es bewegt sich eigentlich gar nichts. Nur wenn ein Einsatz möglich ist, dann gibt es auch Veränderung. Bonhoeffer sagte mal, wahre Erkenntnis kommt nach dem Gehorsam. Wahre Erkenntnis kommt nach dem Gehorsam. Das heißt, wenn du bereit bist, dich auf Gott einzulassen, wirst du erkennen, was sein Wille ist. Wenn du nur darüber nachdenkst, wird es vielleicht immer Theorie bleiben und nie was dabei rauskommen. Bernhard Rebsch, manchem bekannt als Leiter der Klostermühle, sagte mal, während du auf den Willen Gottes wartest, tue ihn. Klingt unlogisch, aber ist logisch. Während du auf den Willen Gottes wartest, tue ihn. Das heißt, wenn du wartest, was dir für die Zukunft klar werden soll, dann tu doch schon mal das, was du erkannt hast im Moment. Ich kenne viele Leute, auch hier in der Gemeinde, die sagten, ja, ich gehe mal in die Mission oder so. Die sind da nie angekommen. Viele haben sogar den Glauben verloren, weil sie das, was im Moment möglich war, nicht getan haben. Ich kenne Leute, die sagten, wenn ich in meinem Geschäft erst den großen Auftrag kriege, dann werde ich eine tolle Spende machen für die Gemeinde und für dies und jenes. Oh, inzwischen ist eine oder zwei dieser Firmen schon Konkurs gegangen. Der große Auftrag kam nicht. Und wenn ich etwas im Moment nicht tue, werde ich es auch in der Zukunft nicht tun. Und viele haben zum Beispiel den Segen des Gebens entdeckt, obwohl sie vielleicht nur von ihrer Rente etwas weitergeben, ohne einen großen Auftrag zu haben, oder vielleicht sogar von ihrer Arbeitslosenunterstützung, aber zu sehen, wie Gott segnet und weiterführt. Wenn du auf Gottes Willen wartest, dann tue ihn, nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt schon, und dann wird die Zukunft sich öffnen. Ja, die Grundlage ist, das Leben Jesus zu öffnen. Gott führt manchmal auch auf lustige Weise. Ein Beispiel, was ich schon mal erzählt habe, das aber so nett ist, erzähle ich es gerne noch einmal. Von Schloss Klaus, einem Zentrum wie die Klostermühle, Jugendzentrum in Österreich, wo der Leiter dieses Zentrums, Peter Wiegand, diese alte Schlossruine so langsam aufgebaut hat als Jugendzentrum, liegt direkt an einem steilen Hang. Wenn man da also aus dem Fenster fällt, ist man gleich 100 bis 200 Meter verschwunden nach unten. Also nicht ganz ungefährlich, dort diese Ruine auszubauen. Und er wollte wieder so ein bisschen die weiter ausbauen, mehr Zimmer für Jugendliche kriegen und brauchte einen Maurer, denn sie hatten ja nicht viel Geld, da eine Firma zu beauftragen. Und da fiel ihm ein junger Mann in Bremen ein, der ihm schon mal ein paar Wochen geholfen hatte und fantastisch war. Aber der hatte sich verabschiedet mit den Worten, ich komme nie wieder. Ich weiß, dass ihr hier eine ganz wichtige Arbeit macht, aber die Arbeit, die ich getan habe, war so anstrengend, das mache ich nicht noch einmal. Aber dem schrieb er jetzt einen Brief, ob er vielleicht doch noch einmal kommen würde. Gut, was war mit diesem jungen Mann in Bremen? Der hatte vorher in einer Nachbargemeinde abends so eine, wir nennen das eine Vortragswoche, gehört. Jeden Abend ein Sprecher, der über Jesus sprach, und er fand ihn ausgezeichnet und hat immer zu dem, was der sagte, genickt. Und an einem Abend sprach er so darüber, dass Gott ja Leute auch mit Aufträgen versieht, auch irgendwo hinschickt, und ob sie dazu auch bereit wären, da nickte er wieder, ob sie auch bereit wären, irgendwo hinzugehen, wo es vielleicht nicht so toll wäre, wo sie nicht unbedingt hin möchten, und da hat er nicht genickt, weil ihm da nämlich Schloss Klaus einfiel. Aber bis zum Ende des Abends, bis der seinen Vortrag beendet hatte, hat er dann doch genickt. Und Sie dürfen zweimal raten, was am nächsten Morgen in seinem Briefkasten war. Der Brief aus Schloss Klaus, und er ist für ein paar Wochen dort hingegangen. Er hatte keine Lust, Gottes Willen zu tun, aber Gott hat ihn vorbereitet, diesen Willen anzunehmen. Ich möchte mit einem Gebet schließen, wobei dieses Gebet der Predigttext ist. Es ist die Frage, ob Sie Lust haben, das mitzubeten. Das ist ja ein Gebet. Ich lese es erst nochmal vor und dann schließe ich als Gebet mit diesem Satz. Da heißt es: Ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott, und dein Wort trage ich im Herzen. Wenn Sie diese Lust haben, dann beten Sie einfach diesen Vers mit. Ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott, und dein Wort trage ich im Herzen.